Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit, als Jesus in der Einsamkeit betete und die Jünger bei ihm waren, fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elia. Wieder andere sagen, einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für den Messias Gottes. Doch er verbot ihnen streng, es jemand weiterzusagen. Und er fügte hinzu: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Zu allen sagte er: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Evangelium Jesu Christi. Seid ihr Christus. Ja, das Evangelium haben wir ja so in der Markus-Fassung am Freitag schon gehört, hier betrachtet. Und ja, es ist, man würde sich mehr Leichtigkeit wünschen, und sagt jemand, ja, leicht ist es nicht. Und auch nicht einladend. Die beiden Texte, Lesung und Evangelium, die stoßen nach meinem Empfinden in dieselbe Richtung. Und das Thema ist der Umgang mit Grenzen. Auf Grenzen stoßen wir in unserem Leben immer wieder. Also da muss man gar nicht an die letzte Grenze, den Tod, denken, sondern wie viele zerplatzte Träume und Hoffnungen und Erwartungen gibt es. Wie viele Verluste begleiten das Leben. Die muss man nicht suchen, die stellen sich ein. Nicht nur übers Älterwerden, der Verlust an Jugend und an Gesundheit. Also Grenzen sind eigentlich überall da oder fast dauernd da in unserem Leben. Aber wir leben in einer Zivilisation, die so viel an Möglichkeiten anbietet, an Ablenkung und an Konsum, und wir können reisen oder wir konnten es zumindest. Und dass wir die Grenzen gar nicht so wahrnehmen brauchten. Die waren nicht zwingend. Man konnte die umgehen. Ja, die konnte man umgehen. Aber jetzt scheint sich da manches zu ändern. Mit dem Wohlfahrtsstaat. Mal sehen, wie das weitergeht. Es wird das Leben teurer, für manche schon zu teuer. Der Krieg, der Klimawandel. Wir wissen nicht, wie wir in ein paar Jahren leben werden. Der Umgang mit Grenzen, da gibt es eine ganz natürliche Weise, wie wir das machen. Was uns unangenehm ist, das wollen wir vermeiden und dem gehen wir aus dem Weg. Das hat uns unsere Gesellschaft großzügig erlaubt. Und was angenehm ist, was uns gefällt, das wollen wir gerne haben. Und genau dieses Gesetz, das so ganz wirklich, dem wir automatisch folgen, das soll nach dem Evangelium verleugnet werden. Das ist nach meinem Verständnis Selbstverleugnung. Also, dass wir diesen Automatismus von her mit dem, was mir gefällt, was ich erwarte, was ich suche, danach strebe ich dann und weg mit dem, was mir missfällt, was ich negativ bewerte, zumindest mal nach dem ersten Anschein. Das vermeide ich dann oder das versuche ich irgendwie wegzuschaffen. Wenigstens, mindestens durch Ablenkung. Die beiden Texte haben irgendwie eine gemeinsame Stoßrichtung. Das fand ich sehr interessant. Die Lesung, die Textmasse, da geht es ums Klagen. Das kommt in drei Sätzen immer wieder. Anlass für dieses Klagen ist, dass da einer durchbohrt wurde. Das weiß man nicht, wen Zacharja da im Blick hat. Um den wird geklagt, wie man um den einzigen Sohn klagt. Boah, das geht schon mal tief. Sie werden bitter um ihn weinen, wie man um den Erstgeborenen weint. An jenem Tag wird die Totenklage in Jerusalem so laut sein wie die Klage um Hadad-Rimmon. Hadad-Rimmon ist ein Ort in der Ebene von Megiddo, wo der König Joschia ums Leben kam. Und der war sehr beliebt und hat seine Sache sehr gut gemacht und wurde entsprechend, gab es da eine große Totenklage. Also im Mittelpunkt steht ganz viel Klage. Der Anlass ist, da ist einer durchbohrt worden. Johannes zitiert dann die Stelle, der münzt sie auf Jesus. Und dann wird drei Sätze lang geklagt. Geklagt, geklagt, geklagt. Sich der Trauer gestellt. Und damit im Zusammenhang steht der erste und der letzte Satz. Über das Haus David und über die Einwohner Jerusalems werde ich den Geist des Mitleids und des Gebets ausgießen. Und der letzte Satz heißt, an jenem Tag, also wenn die da klagen, wird für das Haus David und für die Einwohner Jerusalems eine Quelle fließen zur Reinigung von Sünde und Unreinheit. Der Geist des Mitleids und des Gebets wird ausgegossen und eine Quelle entspringt zur Reinigung von Sünde und Unreinheit. Irgendwie hängt es mit diesem Klagen, mit diesem Durchleben der Trauer zusammen. Sünde ist für uns immer ein schwieriger Begriff. Da geht es um unsere Grundverfasstheit, um etwas, was wir ganz wesentlich sind und das sich in vielerlei Weise äußert, zum Beispiel, wenn wir uns getrennt fühlen von uns selbst, von anderen, wie getrennt. Wir sind nicht wirklich in Kontakt mit uns und auch nicht mit anderen. Oder, da war ja gestern die Rede von, oder vorgestern haben wir davon gesprochen, von dem nächtlichen Rumgruscheln, dass man nicht ins Bett kommt und dann einen Haufen blödes Zeug tut, das man am nächsten Morgen wieder bereut. Was ist denn das? Man tut es ja schon gleich mit schlechtem Gewissen und hat nicht die Macht, es anders zu machen. Wir sind nicht frei. Wir sind nicht Herren in unserem eigenen Leben, über uns selbst. Da gibt es was, dem wir ausgeliefert sind. Oder so ein Gefühl eines grundlegenden Mangels. Wir sind ja dauernd auf der Suche. Wir streben ja dauernd nach, unser Wünschen steht ja nie still. Ja, es sei denn, es ist gerade ein Wunsch in Erfüllung gegangen, ja, das ist ganz prima und dann sind wir zufrieden und ein bisschen müde und kaum wachen wir wieder auf, fangen wir schon an, nach links und rechts zu gucken, was man denn anstreben könnte, um ja, irgendeine Art von diffusen Mangel zu füllen. Das würde ich so als Phänomene ansehen, die mit Sünde zu tun haben. Diesem grundlegenden Phänomen. Und das wird dann ganz konkret, manchmal fixieren wir uns so auf irgendwelche Ziele, dass wir alles und alle geneigt sind, aus dem Weg zu räumen oder ihnen zumindest Gewalt anzutun, damit unsere Vorstellung in Erfüllung geht. Im Gottesknechtslied aus dem Propheten Jesaja, das an Karfreitag immer gelesen wird, heißt: Und jeder von uns starrte nur auf seinen Weg. Ja, das ist Sünde. Und da wird dann eine Quelle fließen zur Reinigung von Sünde und Unreinheit, die irgendwas mit dem Geist des Mitleids und des Gebets zu tun hat. Das passt zusammen. Und im Evangelium, da halten die Jünger für den Messias. Der Messias, das war eine politische Größe, meist also zur Zeit Jesu weitgehend, nicht ausschließlich, aber weitgehend. Man hat einen Herrscher wie David, einen gerechten Herrscher wie David erwartet, der erstmal die Römer rausschmeißt, von denen das Land damals besetzt war, und dann einen gerechten Wohlfahrtsstaat errichtet. Naja, also mit Blick auf die Bundesrepublik, das war oder ist, ein gerechter Wohlfahrtsstaat. Aber wir wissen alle, sowohl mit der Wohlfahrt als auch mit der Gerechtigkeit, da ist noch Luft nach oben. Die ist so allein irgendwie nicht zu erreichen. Und Jesus lehnt diesen Titel ab. Er verbot ihnen streng, es jemand weiter zu sagen. Er redet vom Menschensohn. Der Menschensohn, das ist erstmal einfach der Mensch. Der Mensch muss vieles erleiden. Und der Mensch Jesus von den Ältesten und so weiter verworfen werden. Er wird getötet werden. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Die Apostel werden dann an Ostern oder an Pfingsten verkündigen, dass er bei Gott sei, dass er den Tod überwunden habe. dass das Leben nicht mit dem Tod endet, untergeht nach einer relativ kurzen Zeit mit vielen Grenzen und vielem Schönen auch, sondern dass das Leben unzerstörbar ist und bei Gott vollendet wird. Das ist eine Perspektive, die weit über die des Wohlfahrtsstaates hinausgeht und den gerechten Herrscher. Leben in Fülle. So ähnlich wie bei Sacharja, da ist die Sünde überwunden. Da tritt eine Erfüllung ein, die mehr ist als das, was wir uns auf Erden Gutes tun können. Der Begriff des Menschensohns, der spielt auch in der Apokalypse eine Rolle, im Danielbuch. Da träumt der Daniel von den vier Reichen, die durch irgendwelche Untiere oder gewalttätigen Tiere dargestellt sind. Und dann kommt Gott, der Hochbetagte, auf die Erde und hält über die Gericht. Die werden geordnet, neu ausgerichtet. Anscheinend hatten die ihre Ordnung verloren und waren Bestien, haben unterdrückt und alles verschlungen und zermalmt. Die kriegen jetzt eine neue Ausrichtung. Und dann kommt ein Menschensohn, also ein Mensch, der irgendwie ein Mensch ist, kommt auf den Wolken des Himmels, auf die Erde, vor den Hochbetagten, vor Gott. Und Gott übergibt ihm die Herrschaft auf der Erde, Königtum und Würde und Herrschaft. Das ist sozusagen der Statthalter Gottes auf Erden, dem alle gern Folge leisten. Das schwingt damit. Auferstehung hat sowas von Verwandlung in diese himmlische Gestalt an sich. Auf der Erde. Der Weg geht anscheinend nur so, dass man den Grenzen, die das Leben immer wieder bringt, sich denen stellt. Statt sich denen stellt, sich selbst verleugnet, das heißt eben nicht diesem Mechanismus folgt, das Unangenehme, das negativ Bewertete zu vermeiden. Grenzen sind nichts, erstmal nichts Positives. Und das Angenehme zu erstreben, sondern sich dem zu stellen, was ist und wie es ist. Und das bringt anscheinend eine Verwandlung mit sich in Auferstehung. Da liegt eine Erfahrung drin, erstens unbedingte Annahme von Gott. Ich muss gar nicht der sein, von dem ich meinte, dass ich sein muss, um leben oder überleben zu können. Da kann ich was loslassen, weil ich merke, ich kann ganz anders leben, aus einer ganz anderen Quelle. Und das Zweite dabei, was geschieht, ist, ich komme mir selbst nahe, ich komme in Kontakt mit mir selbst, wie ich wirklich bin. Vorhin habe ich von Sünde als Kontaktlosigkeit gesprochen, da kommt jetzt der Kontakt. So, wie ich wirklich bin. Ich muss das nicht verstecken. muss mich nicht um jeden Preis anpassen. Ich darf leben als der, der ich gemeint bin. Da entsteht eine neue Freiheit. Und wenn ich erfahre, dass ich unbedingt angenommen bin, kann ich auch anfangen, andere anzunehmen. Die Liebe beginnt mit der Erfahrung, selber geliebt zu sein, so wie ich bin. Dann kann ich auch andere lassen. Ja, ein Programm, das nicht leicht ist. Einladend, in der Mitte der Wohlfahrtsgesellschaft vielleicht nicht, aber dann, wenn man an Grenzen stößt, und das tun wir jetzt auch kollektiv mit dem Klimawandel, vielleicht bringt uns das zu einem ehrlicheren Leben, zu einem tiefer gegründeten Leben. Und leicht, nein, leicht ist es nicht. Aber da meine ich eben, dass die Meditation, so wie wir es hier versuchen, ein Weg ist, um dieses große Paket von Selbstverleugnung und an den Grenzen aushalten, runterzubrechen in Dosen, die wir aushalten können. 3/4 Stunden oder weniger. Wie schwer das manchmal ist, das haben wir ja heute Morgen gehört. Und dennoch glaube ich, dass sowas zu durchleben etwas verändert. Des Mitleids und des Gebets wird ausgegossen und eine Quelle fließt zur Reinigung von Sünde und Unreinheit.